Radio Vorarlberg Ansichten.
Radio Vorarlberg Ansichten.
Zu Gast bei Uli von Delft.
Sind Sie ein Fan von Raumschiff Enterprise? Ja, eine Kultserie, die in ihrer besten Zeit Millionen von Menschen mit auf die Reise in diese unendlichen Weiten des Weltraums nimmt.
Faszinierend.
Ja, schon ganz viele Abenteuer haben wir da erlebt mit Captain Kirk und seiner Crew. Haben Sie gewusst, dass es in Dornbirn ein Mutterschiff gibt? Der Hauptsitz, das Vereinslokal und Maker Lab, also die Werkstatt, der Plattform Digitale Initiativen. In diesem Verein engagiert sich auch mein Ansichtengast Leonie Dreher, Medienpädagogin. Und Leonie, seit 2011 bist du Volksschullehrerin in Wolfurt.
Ganz genau, die Ausbildung, die habe ich schon gleich nach der Matura gemacht, also das weiß ich gar nicht mehr, aber sicher schon, also ja, direkt nach der Matura. Ich war dann lange in der PR tätig. Ich habe immer gedacht, nein, ich will eigentlich gar nicht Lehrer sein. Und eigentlich nur, damit es in meinem Kopf weg ist, habe mir gedacht, ich gehe ein paar Monate unterrichten und bin hängen geblieben und könnte es mir nicht mehr anders vorstellen.
Wie ist die Situation an den Schulen? Wie geht Leonie als Mutter von zwei Kindern mit der digitalen Welt um? Wie sieht der Medienvertrag aus, den sie mit ihren zwei Töchtern abgeschlossen hat? Und natürlich, was hat Raumschiff Enterprise mit dem Ganzen zu tun? Das erfahren Sie in dieser Stunde. Herzlich willkommen. Mein Ansichtengast von heute ist Volksschullehrerin und war am Beginn gar nicht so sicher, dass dieser Beruf sie erfüllt. Leonie Dreher hat allerdings ganz schnell erkannt, dass die Arbeit, die Begegnung, das Zusammensein und die Vermittlung von Wissen gerade mit Kindern sehr bereichernd ist.
Vielleicht interpretiere ich zu viel rein, aber die Rolle als Lehrperson, gerade bei den Kleinen, da ist man so wichtig für einen kurzen Abschnitt im Leben von den Kindern. Und das ist so was Schönes, wenn du siehst, wie du über Beziehung so viel erreichen kannst. Ich wollte es nicht mehr missen, nein.
Ja, man kann sich auch an die Volksschullehrerin das ganze Leben erinnern. Vielleicht unterschätzt man das auch manchmal, wie wichtig die Volksschullehrerinnen sind.
Also ich genieße es wirklich, zu sehen, dass ich eine Rolle im Leben von meinen Schülern spiele und dass sie auch in meinem Leben eine Rolle spielen. Also es geht wirklich ganz viel über Beziehungen, das ist das Schöne in diesem Beruf.
Welche Klasse und welche Schule?
Ich bin an der Volksschule Wolfurt-Bütze und ich habe heuer eine wunderbare dritte Klasse, die Superheldenklasse. Wir sind Superhelden im Training, so nennen wir uns, das ist unser Motto. Und ich teile mir die Klasse mit einer Kollegin. Das ist für mich die ideale Kombination, also die Klasse nicht alleine zu führen, sondern immer noch einen Partner zu haben, mit dem man sich besprechen kann und der manchmal auch einen anderen Blick auf Situationen wirft.
Also das passt. Zwei wunderbar. Perspektiven sind immer genau. Gut. Wie groß ist die Klasse?
Die ist recht groß. Wir haben 23 Schüler.
Und wie geht das jetzt mit Distance Learning und wieder in der Schule sein? Und wie funktioniert das?
Es geht. Also es ist sicher das herausforderndste Jahr, seit ich Lehrerin bin. Aber die Kinder sind dermaßen anpassungsfähig und nehmen die Situation mit einer Gelassenheit, die dann auch auf mich übergeht. Also es hat mich sehr gestresst. Ich weiß noch, beim ersten Lockdown war ich wirklich, das hat mich sehr belastet. Und zu sehen, dass die Kinder sich sehr schnell umgestellt haben, das angenommen haben, was wir ihnen angeboten haben, das ist schön zu sehen. Natürlich genießen wir es jetzt, dass wir wieder in Präsenz sind. Und ich hoffe, es bleibt so. Aber es ist machbar gewesen.
Also Volksschullehrerin seit 2011, Medienpädagogin.
Genau.
Bundeslandkoordinatorin Education in der Primarstufe in Vorarlberg.
Ist das bin noch? Ich in diesem Jahr nicht mehr. Genau, das habe ich jetzt abgegeben an eine ganz nette Kollegin und schaue, dass ich meine Arbeit hier, die konzentriert sich auf hier im Land. Das war zwar spannend, dieser Einblick auch auf Bundesebene, das war vom Bundesministerium für Bildung, aber ich genieße es jetzt sehr, dass ich jetzt in Vorarlberg arbeiten kann.
Und Schulentwicklungsbegleiterin?
Genau, das mache ich seit heuer. Das war eben der Wechsel an die Pädagogische Hochschule. Ich war davor immer wieder als Referentin und in anderen Funktionen und Rollen an der PH. Und heuer bin ich da in der digitalen Schulentwicklung. Und das ist ganz spannend. Die gibt's nämlich erst seit September. Und wir sind eigentlich inzwischen drei Personen begonnen, haben wir zu zweit. Das ist ein ganz spannender Bereich, Schulen dabei zu begleiten, sich dem Thema Digitalisierung zu stellen, muss man fast sagen, weil es für viele Schulen natürlich ein ganz neues Thema ist. Ich bin natürlich ganz stark in der Primarstufe verwurzelt und da ist es noch eine spezielle Situation in der Volksschule. Ja, da begleite ich Prozesse in Richtung digital inklusive Schule und es ist wirklich ganz ein spannender Bereich.
Es hat ja plötzlich müssen alles digitalisiert werden und alles auf digital umstellen und da kann ich mir schon vorstellen, weil Menschen ja unterschiedlich sind, manche ein bisschen langsamer unter Anführungszeichen. Wie ist das allgemeine Stimmungsbild jetzt, der Ist-Zustand im Ländle? Sind da alle auf einem guten Stand oder braucht es da schon noch Entwicklungshilfe?
Da braucht es noch viel Unterstützung, aber es hat sich wahnsinnig viel getan. Und ich blicke wirklich mit Respekt auf ganz viele Kolleginnen und Kollegen, wie sie sich ins Thema reinstürzen, wie sie dieses Thema, das sie zuvor gerade in der Volksschule sogar versucht haben zu umgehen oder zu vermeiden, weil man das Gefühl hatte, das gehört nicht in die Volksschule, wie sie sich dem stellen müssen und das auch machen und was da passiert ist. Also vor einem Jahr war meine Arbeit davon geprägt, Ängste aus dem Weg zu räumen. Also da war das Thema ganz oft, soll man das wirklich in der Volksschule und soll man es nicht eher einfach auslassen in der Volksschule. Und das hat sich jetzt total gedreht. Jetzt muss man und da passiert ganz viel. Aber natürlich die Kenntnisstände sind natürlich total unterschiedlich. Wir haben Kolleginnen, die sind schon sehr weit und andere, die machen erst die ersten Schritte. Und das ist gerade das Spannende an der digitalen Schulentwicklung im Gegensatz zu der Tätigkeit als Referentin. Als Referentin in meine Kurse kommen die interessieren sich zumindest schon fürs Thema. Ist zwar super, weil man sehr schnell vorwärts gehen kann, aber so, dass alle mitnehmen, alle begeistern, alle in den Prozess holen, da wo sie sind, das ist eine ganz andere Herausforderung und ich finde fast noch interessanter, weil man noch viel mehr bewegen kann.
Aber wie kommt dein Interesse für die Digitalisierung, für das Digitale, für die ganze Geschichte?
Durch meine Kinder eigentlich. Also ich komme ja aus der PR und mich hat das Thema Kinder und Medien von dieser Seite immer interessiert. Als PR-Lady fand ich das natürlich wunderbar. Damals ging es gerade los mit Influencern und die YouTube-Stars, die wir dann engagiert haben und fand das großartig. Und dann, je älter meine eigenen Kinder geworden sind, desto mehr habe ich gesehen, wie groß das Thema für die Kinder ist und wie sehr es über diesen engen Blick, den ich in der PR hatte, hinausgeht. Und ich wusste dann selber nicht, wie ich damit umgehen soll. Selber bin ich so fasziniert von diesem Thema Digitalisierung und fand es dann aber nicht so toll, dass meine 8-jährige Tochter ein Handy wollte. Und ich wusste nicht, soll ich jetzt mit Verbot reagieren oder völlig ihr jede Freiheit geben? Da haben wir gedacht, na, das Thema, da werde ich nicht dran vorbeikommen, auch in der Schule nicht. Und dann habe ich Medienpädagogik studiert und bin total im Thema hängen geblieben, weil ich merke, ich bin so nah dran an den Kindern bei dem Thema und man kann so viel auch erreichen bei Kindern im Unterricht. Das hat auch meinen Unterricht so geprägt und verändert. Also ich sehe einfach, dass ganz viele Möglichkeiten und Chancen im Thema liegen.
Jetzt weiß man ja, dass digitale Medien die Kinder magisch anziehen. Also wenn man die Kleinkinder schon sieht, wie sie über die Handys wischen oder die Tablets wischen. Und oft bemerke ich dann, dass der Stress beginnt, wenn man ihnen die Geschichte aus der Hand nehmen will, also wenn man sie ihnen wegnimmt. Wie schafft man jetzt da diesen richtigen, bewussten Umgang damit?
Nur mit Begleitung. Das ist jetzt die Erfahrung, die ich gemacht habe. Das ist auch mein Motor, das treibt mich an. Wir wissen, dass spätestens mit der Pubertät gibt es eine Kluft im Medienhandeln der Kinder und die liegt nicht in der Verfügbarkeit digitaler Geräte. Alle Kinder in der Pubertät haben irgendwie Zugang zu digitalen Geräten. Das können wir jetzt gut finden, schlecht finden, das ist einfach so. Und dann gibt es eben die Gruppe der Jugendlichen, sind es dort ja schon, die gelernt haben, sie so zu nutzen, dass es sie weiterbringt, die digitale Medien aktiv nutzen können, die selber produzieren können, die wissen, wie sie sich in dieser neuen Öffentlichkeit bewegen, ohne Probleme zu bekommen, die produzieren können, die wissen, wie sie Informationen einordnen können, Quellenkritik, solche Themen. Und dann gibt es die Gruppe der Kinder, die das nicht gelernt hat und die eher in passiven Nutzungsweisen wie Spiel und Unterhaltung verharren. Und da möchte ich eben ansetzen. Es ist ganz schwierig, diese Kluft zu schließen. Drum müssen wir schon im sehr jungen Alter anfangen, die Kinder zu begleiten. Das wissen wir nämlich, dass Kinder, die begleitet werden, eher diese aktive Mediennutzung schaffen. Im Moment hängt das ganz stark vom Elternhaus ab, aber in der Schule erreichen wir alle Kinder. Drum finde ich es wichtig, dass wir in der Schule diese Begleitung bieten, dass wir schon in der Schule Kinder diese aktive Mediennutzung zeigen und sie begleiten, das zu erlernen.
Die momentane Situation ist ja auch eine Chance.
Natürlich, ist natürlich eine riesige Chance und ist auch die große Herausforderung, dass wir nicht, also gerade wenn ich jetzt an meine Arbeit mit Lehrerinnen und Lehrern denke, dass wir diese Chance auch ergreifen und sie so weit bringen, dass es nicht nur in Medienhandeln stecken bleibt oder dass es sich nicht nur um Medien handelt, das in der momentanen Situation hilft, sondern dass es weitergeht. Das ist die große Herausforderung in der Schulentwicklung.
Mhm. Wie gehst du jetzt mit den Kindern um? Wie machst du das im Unterricht? Also du erklärst ihnen die digitale Welt. Wie kann man sich das vorstellen?
Unter anderem, safe Internet-Themen sind im Sachunterricht immer wieder Thema. Also so ich und Medien, was macht das mit mir? Welche Rolle spielen die YouTube-Stars in meinem Leben? Also solche Themen passen wunderbar in den Sachunterricht. Aber auch ganz normal in der Freiarbeit, in Mathe, Deutsch, arbeiten meine Schüler mit iPads. Die sind völlig selbstverständlich bei mir in der Klasse und sind genauso ein Arbeitsmittel wie ein Heft, ein Buch, ein Stift, was auch immer. Ist für meine Kinder in der Klasse völlig unaufgeregt. Und natürlich der dritte große Bereich, das kreative Arbeiten. Wir schreiben keine Geschichten, kein Verfassen von Texten, sondern wir schreiben Drehbücher und verfilmen die nachher. Das ist für Kinder natürlich ein Riesenanreiz und das machen sie gerne. Oder fotopädagogische Übungen kann man wunderbar einbauen. Und der große Bereich informatisches Denken ist auch ein großes Thema bei mir in der Klasse. Also Programmieren, Coden, Knobelaufgaben, einfach diese Art zu denken, schon ganz früh zu lernen. Mhm. Weil das einfach unser Leben auch so prägt. Wir sind umgeben von... Wir werden sehr stark beeinflusst durch Algorithmen. Darum möchte ich, dass die Kinder schon ganz früh wissen, was das eigentlich ist und auch das Gefühl erleben, ich bin dem nicht ausgesetzt, ich kann das selber, ich kann einen Roboter bauen und programmieren. Das machen bei mir die ganz Kleinen und auch die Mädels mit einer Selbstverständlichkeit, dass es schön ist.
Ich glaube, wir müssen jetzt den Algorithmus noch erklären, weil da vielleicht manche nicht genau wissen, die nicht Kind sind. Die Kinder wissen, wenn sie bei dir zur Schule gegangen sind oder in deinen Unterricht gegangen sind, was ist genau der Algorithmus?
Das ist eine Problemstellung Schritt für Schritt lösen und ein Muster zu entdecken, dass wenn ich wieder vor dieser Problemstellung stehe, mit diesem Algorithmus das Problem noch einmal lösen kann. So bespreche ich es mit den Kindern.
Alles erklärt. Das heißt aber, deine Kinder in der Schule schreiben nicht mehr mit der Hand?
Natürlich, meine Kinder schreiben genauso mit der Hand und ist auch ganz wichtig. Das ist eine Kulturtechnik, die gehört dazu und die müssen meine Kinder genauso lernen. Aber ebenso selbstverständlich gehört es dazu, dass man weiß, wie man einen Computer ein- und ausschaltet. Mhm. Das geht Hand in Hand und das funktioniert wunderbar. Und ja, das müssen meine Kinder auch. Sonst, ja. Gehört geht's ganz nicht. Selbstverständlich dazu.
Mhm. Ja. Ich kann mich noch erinnern, damals, als wir Kinder waren, da hat man gesagt, oh Bildschirm, man darf nicht zu nah am Fernseher sitzen und es schadet den Augen. Und wenn man jetzt die Kinder beobachten, dann ist Bildschirmarbeit, wir haben es schon gehört, selbstverständlich und auch die Nähe zu den Bildschirmen. Jetzt liegt es wahrscheinlich auch daran, dass die sich natürlich verändert haben.
Das zum einen, aber natürlich versuchen wir da auch immer Ausgleich zu schaffen. Und wir möchten auf gar keinen Fall, dass die Kinder nur noch vor den Bildschirmen sitzen. Das verteilt sich sehr gut über den Tag und wir fordern die Kinder auch immer wieder auf, Zeiten zu nutzen, um nicht am Bildschirm zu arbeiten. Das finde ich ganz wichtig. Wir zeigen ihnen auch kleine Tricks, was ist gut für die Augen, in welcher Entfernung muss man auf einen Punkt schauen, dass das Auge sich entspannen kann. Auch das müssen die Kinder lernen, weil das ist natürlich ein Argument, das nicht von der Hand zu weisen ist. Und das möchten wir auch nicht, dass die Kinder den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzen. Wir verbinden das ganz oft. Wir gehen mit unseren Klassen-iPads, die sind in so dicke grüne Hüllen eingepackt, damit nichts passieren kann. Mit denen gehen wir oft raus und machen Fotosafaris oder suchen Dinge und verbinden dieses Analog und Digital.
Mhm. Wo steht die digitale Entwicklung an den Schulen? Da haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen. Ist da noch sehr viel Potenzial nach oben?
Ja, da gibt's noch sehr viel Potenzial nach oben. Ich kann jetzt immer nur von der Primarstufe, von der Volksschule reden. Ich habe dort, denke ich, einen guten Einblick. Aber wenn ich mir anschaue, wo wir vor einem Jahr gestanden sind, ist irrsinnig viel passiert. Also ich sehe das wirklich auch sehr zuversichtlich. Es ist sehr viel Bewegung da. Es gibt ganz tolle Projekte im Land. Wir haben im Moment ein großes Projekt zum informatischen Denken, das ich für digitale Initiativen, für den Verein digitale Initiativen koordinieren darf. Und da möchten wir wirklich jede Volksschule erreichen und jede Volksschule in Vorarlberg soll das Thema informatisches Denken in den Unterricht hineinnehmen. Und sowas wäre vor einem Jahr ganz schwer möglich gewesen. Also da hat sich sehr viel getan. Aber natürlich ich glaube, die Arbeit geht uns nicht so schnell aus.
Na, es ist natürlich auch ein Instrument mit unglaublich vielen Möglichkeiten und das wächst ja alles. In einer Geschwindigkeit, dann müssen wir schauen, dass wir das Instrument begreifen oder die Digitalisierung genau. Oder diese Welt begreifen. Ist diese Kluft zwischen den Kindern, die vielleicht von zu Hause nicht so eine große Unterstützung finden, zu den Kindern, die unterstützt werden können von zu Hause aus, ist die Kluft groß?
Ja, das ist wirklich eine große Kluft und eine Kluft, die ganz schwierig ist zu überwinden. Also wir wissen, wenn es dann spätestens in der Sekundarstufe 2 ist es praktisch nicht mehr möglich, das zu kompensieren. Darum mache ich immer so Druck, dass wir da wirklich schon davor anfangen. Also wir wissen, dass es mit der Pubertät sehr schwer dann das noch zu reparieren sozusagen. Mhm. Da ist es dann wirklich nicht mehr, ja, fast nicht mehr möglich. Und es macht so einen großen Unterschied. Es ist so eine Auswirkung auf das Leben der Jugendlichen. Also mich hat das, einer der Gründe, warum ich mich so begeistert habe fürs Thema, war ganz am Anfang in meiner Naivität, habe ich mir gedacht, boah, mit den Handys, da haben wir jetzt alle Informationen, die wir wollen, jederzeit in der Tasche, auch unsere Jugendlichen. Wir wissen, dass die zu 98% selber ein Smartphone haben, das ist die Chance, das ist die Demokratisierung von Wissen. Und da festzustellen, dass das nicht der Fall ist, dass es wieder am Elternhaus liegt, ob sie dieses Instrument auch nützen können oder nicht, das hat mich fast wütend gemacht. Darum finde ich es so wichtig, dass wir da als Schule unsere Verantwortung übernehmen und das eben nicht an das Elternhaus abgeben, mhm. nicht nur.
Mhm. Wie geht ihr mit Fake News um?
Das ist natürlich ganz ein großes Thema. Da gibt's Methoden, die man ausgearbeitet hat. Auch in Vorarlberg zum Beispiel, das AHA hat einen Workshop. Das ist sehr gut greifbar für die Kinder. Wie kann ich das herausfinden, dass das Fake News sind? Wo kann ich mich vergewissern? Also da gibt's wirklich Tools und das versuchen wir den Kindern näher zu bringen. Und das sind total spannend. Also die Jugendlichen nehmen das auch sehr gut auf und sehr gerne an. Wir empfehlen da immer die Seite Mimikama. Das ist eine österreichische Seite. Wenn man sich nicht sicher ist, in der Volksschule sind das oft Kettenbriefe, die hin und her geschickt werden. Und wenn man nicht weiß, stimmt das jetzt, was in diesem Kettenbrief steht oder nicht, dann kann man auf dieser Seite nachschauen. Das ist eine einfache Möglichkeit, wie man dem Thema begegnen kann. Und das besprechen wir wirklich schon in der Volksschule.
Jetzt weiß man ja, gerade in der Volksschule sind Kinder so oft in ihrer Wahrheit. Sie zeigen gleich auf, wenn was nicht stimmt. Und sie empören sich auch darüber, wenn sie merken, da wird Unrecht getan. Und das kann ja ein großer Vorteil sein.
Das stimmt, ja. Mhm.
4 konkrete Tipps für überforderte Eltern, wenn man die Kinder so ganz und gar nicht vom Tablet, vom Handy wegbekommt. Was bietet man ihnen an?
Ich habe es bei meinen Kindern so gemacht, dass ich es zum Teil auch umdrehe, dass ich mich informiere, dass ich nachfrage, was sie so fasziniert. Ich lasse mir ihre YouTube-Stars und die Spiele, die sie spielen, zeigen. Spiel sie auch manchmal mit den Kindern gemeinsam, damit die Kinder sehen, das ist kein Thema, das muss ich verstecken oder im Heimlichen machen oder die Mama möchte nicht, dass ich das mache. Also das finde ich das Wichtigste, so dieses an den Kindern dranbleiben. Es ist eines der wichtigsten Themen, einfach um dieses Vertrauen zu stärken, weil im Medienhandel natürlich Probleme auftauchen können. Also spätestens in der Pubertät ist die Erfahrung, dass man als Mama an Grenzen kommt. Auch ich als Medienpädagogin bin schon vor meiner Tochter gestanden, habe gesagt, wenn das Handy jetzt nicht sofort verschwindet, dann. Also das ist ganz natürlich. Und trotzdem, die Kinder sollen einfach Vertrauen haben. Ich kann, wenn es Probleme gibt, zu meinen Eltern, zu einer Lehrperson gehen, weil die Themen, die auftauchen können, natürlich schwierige Themen sind. Da geht es um Sexting, da geht es um Grooming, Cybermobbing. Das sind Themen, mit denen sind die Kinder überfordert. Da sind sogar wir Erwachsenen damit überfordert. Und darum ist es so wichtig, dass die Kinder in erster Linie mal Vertrauen haben. Das ist das Allerwichtigste. Das Zweite, wie ich mit meinen Mädels damit umgegangen bin, sind Regeln. Wir haben einen Mediennutzungsvertrag damals abgeschlossen, als meine Tochter das erste Handy bekommen hat. Da stand ganz genau drin, wo sind unsere medienfreien Zeiten oder wann sind unsere medienfreien Zeiten beim Essen zum Beispiel oder wo sind die medienfreien Orte im Schlafzimmer, also im Kinderzimmer. Und die Regeln gelten aber für alle. Und da bin ich dann auch, habe ich festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, weil ich immer beim Essen natürlich noch auf eine ganz wichtige Mail warte. Und da ist meine Tochter dann da gesessen und hat gesagt, nein Mama, Essen ist medienfreie Zeit. Also ich musste da auch diese Vorbildwirkung, die ich habe, wahrnehmen. Und das ist gar nicht so einfach. Da muss ich sagen, diese Medienregeln, ja, es war gut, dass wir die aufgestellt haben. Und es ist gut, dass sie für die ganze Familie gelten. Weil das ist das wichtigste Vorbild sein.
Das ist wieder das, die Wahrheit der Kinder, gell? Die genau. fordern das ein. Ja. Das ist auch beim Mülltrennen genau dasselbe. Also wenn man ihnen das einmal sagt und wenn sie es begreifen, wie es geht, dann ist das genauso. Und jetzt noch vielleicht ein Tipp für überforderte Kinder,
die das Gefühl haben, ich darf zu wenig?
Das haben Kinder meistens. Auch meine Schüler finden das immer ungerecht, wenn die Freiarbeitszeit vorbei ist und die iPads verschwinden. Auch da würde ich wieder sagen, versuchen in ein Gespräch mit den Eltern zu kommen, ihnen zu erklären, warum man sich so für Themen begeistert. Ich fand das nämlich auch am Anfang immer ganz befremdlich, warum meine Kinder bestimmte YouTuber so toll fanden. Und dann hat meine Mama zu mir gesagt, da kannst du dich noch erinnern, wie du damals den Michael Jackson verehrt hast. Und es stimmt, ich hatte meine Medienhelden und die Jugendlichen und Kinder haben jetzt ihre eigenen Medienhelden. Und da braucht es keine Wertung von mir als Erwachsenen. Und das gehört dazu, das gehört zum Aufwachsen dazu, dass man Helden hat, dass man Medienhelden hat. Und die darf man auch haben und die soll man sogar haben. Das sind ganz wichtig fürs Aufwachsen.
Ja, Kommunikation.
Genau.
Das ist ein Kommunikationsinstrument, aber man braucht natürlich den persönlichen Austausch mit Kindern, Erwachsene und erwachsene Kinder. Ganz klar. Was würdest du dir für die Zukunft wünschen, dass das Verständnis noch größer wird für die digitale Welt oder die Bewusstheit für das digitale Feld noch größer wird? Weil es sind doch viele Befürchtungen auch immer wieder
genau.
da.
Genau. Ja, ich denke auch, wir brauchen keine einseitige Betrachtung von dem Thema. Es gibt einfach so viele, natürlich Schwierigkeiten, aber auch Chancen. Und wir machen oft, gerade wenn wir mit Kindern und Jugendlichen im Thema arbeiten, den Fehler, dass wir uns nur auf die Problemfelder fokussieren. Und die gibt's, da muss man gar nicht schönreden. Und trotzdem tun wir da dem Thema und den Kindern und Jugendlichen Unrecht. Ich finde, wir müssen die Chancen genauso sehen. Und da gibt's ganz, ganz viele. Das wäre mein Wunsch, dass man diesen einseitigen Blick aufs Thema ein bisschen hinter sich lässt.
Und zum Thema Self-Care, wie entspannst du? Computer ausschalten oder einen guten Film anschauen?
Ganz ehrlich gesagt, ich bin ein Medien-Junkie. Mich entspannt am meisten, wenn ich Medien nutze. Das ist so. Aber natürlich versuche ich mir auch bewusst Auszeiten zu nehmen.
Ja, da drängen dann die Kinder schon ab und zu.
Ganz auch, genau.
Wir haben über verschiedene Projekte schon gesprochen.
Das Projekt Denken, Lernen ist eines meiner Herzensprojekte. Ich habe es vorher schon kurz angesprochen. Das ist nämlich wirklich eine Chance für Schulen in Vorarlberg. Da kommen wir im Projekt mit Robotern, verschiedenen Robotern, Tablets, aber auch analogen Material, Knobelmaterial, Bauklötze, was auch immer, an die Schulen, setzen aber nicht bei den Kindern an, um mehr Nachhaltigkeit zu erreichen, sondern bei den Lehrpersonen. Da gibt es dann eine Schulung, einen Nachmittag und das ist ganz spannend. Meistens im Vorfeld ist die Stimmung nicht so positiv, ist oft kommt aus dem Lehrkörper, oh, jetzt sollen wir programmieren auch noch mit den Kindern, wir haben eh schon genug zum Tun. Und dieser Nachmittag, der ist so ein Knackpunkt, der muss gut laufen und der läuft auch immer gut, weil jeder programmiert, lernt dann diese Roboter zu programmieren und wir besprechen auch, wie kann man das im Unterricht einsetzen, dass es nicht noch von außen noch ein Thema ist, das die Lehrer belastet, sondern wir zeigen auch, wie kann man das im Schulalltag machen, wie kann man das mit Lehrplaninhalten verknüpfen. Und das genieße ich immer sehr zu sehen, wie dann am Ende dieses Nachmittags die meisten Lehrer irgendwelchen Robotern, die am Boden herumschwirren, nachkrabbeln. Also es sieht immer ganz lustig aus. Und dann bleibt das Material 2 Monate in der Schule und die Lehrer können dann ausprobieren. Funktioniert das wirklich? Will ich so arbeiten? Ist es was für uns? Und erst nach 2 Monaten kommt dann jemand aus unserem Projektteam und holt das Material, informiert dann auch, welche Möglichkeiten gibt's, wenn man im Thema bleiben möchte. Es gibt aber keinen Zwang. Also wenn jemand sagt, das ist nichts für unsere Schule, dann passt das auch wunderbar für uns. Und wir haben da ganz tolle Partner und können drum inzwischen 7 solche Roboter-Sets in Klassenstärke anbieten. Und wenn jemand Interesse hat, dann freuen wir uns natürlich über neue Schulen, die zu uns ins Projekt Denken, Lernen, Probleme lösen kommen.
Und so findet man das auch im Internet?
Das ist auf unserer Homepage, auf der Homepage der Plattform für digitale Initiativen. Da gibt es ein Kontaktformular und über das kann man uns erreichen.
Ich glaube, dass man damit auch so ein bisschen ein Umdenken für all diejenigen, einmal ein Nachdenken erzeugen können bei all denjenigen, die noch solche Zweifel haben und auch Befürchtungen haben, wenn die Kinder da zu sehr in der digitalen Welt versinken. Also vielen herzlichen Dank.
Dankeschön.
Den Funken der digitalen Initiativen in den Menschen dieser Region zünden, das ist das Motto der Plattform Digitale Initiativen in Dornbirn. Leonie Dreher ist ein Teil des Teams und hat uns schon etwas darüber erzählt. Und Marco Schmidt, du führst mich jetzt durch diesen Raum. Das ist jetzt also das Mutterschiff.
Genau, Mutterschiff von digitalen Initiativen in der Postgarage in Dornbirn. Das hier ist unser, unser Vereinslokal mit Küche, mit einem Bitcoin-betriebenen Getränkeautomaten. Da haben sich einige Vereinsmitglieder relativ intensiv darum gekümmert, dass man halt die Getränke auch mit Bitcoin kaufen kann. Und ja, im Grunde genommen ein Konferenzraum mit dem aktuellen Stand der Technik, mit Beamer, mit Leinwand. Und das eigentlich Spannende findet man dann im Nachbarraum in unserem Maker Lab, dem Maschinenraum, wo ganz, ganz viele spannende Maschinen auf uns warten, die man so für die Digitalisierung in Unternehmen braucht.
Digitale Initiativen ist also ein gemeinnütziger Verein, der aufgrund der Förderung durch die FFG, die österreichische Forschungsförderungsgesellschaft, die Möglichkeit hat, Mitarbeiter anzustellen. Eine Geschäftsführung und zwei Angestellte, die im Bereich der digitalen Bildung und Medienbildung unterwegs sind und zum Beispiel Workshops an Schulen veranstalten. Wer ist da noch dabei?
Wir haben sehr, sehr viele Ehrenamtliche, die sich auch extrem mit einbringen in den unterschiedlichen Initiativen. Aber ich würde sagen, es sind 20 Mitglieder, die sich im Core-Team einbringen, die die Initiativen führen, die sich einbringen. Und dann haben wir sehr, sehr viele interessierte Mitglieder. Da habe ich heute Morgen nochmal nachgeguckt. Es sind rund 100 Mitglieder, die sich hier engagieren. Und am Ende des Tages 1100 Interessierte, die einfach, mit denen wir regelmäßig Kontakt haben, die bei uns im Slack-Channel aufgenommen sind, die einfach mitlesen, was wir so tun, die sich auch einbringen, aber eben diesen letzten Schritt, ich werde Vereinsmitglied, noch nicht gegangen sind.
Also wir haben den Aufenthaltsraum im Mutterschiff gerade angesehen und da sind wir jetzt im Maschinenraum, also eine Werkstatt.
Genau, das ist der Maschinenraum. Das ist im Grunde genommen unser Maker Lab, wo wir Sachen ausprobieren können. Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben tatsächlich ganz traditionell für Smart Textiles auch einfach Nähmaschinen, wo man einfach Sensoren einnähen kann, wo man im Zweifelsfall aber auch einfach mal eine Tüte selber nähen kann, beziehungsweise eine Tragetasche, die man dann auf unserem Folienblotter und auf unserem Printer bedrucken kann, sodass man halt im Grunde genommen selbst designte Taschen hat, die man im besten Fall auch noch selber genäht hat. Aber das ist dann schon so eine sehr, sehr niedrige Eintrittshürde. Wir als Verein versuchen ja, die Eintrittshürde zum Thema Digitalisierung so niedrig wie möglich zu halten, also sehr, sehr niederschwellig zu agieren. Und dann kommen wir relativ schnell zu den anderen Maschinen, die wir haben, angefangen von 3D-Druckern, die wir haben, wo man halt wirklich tatsächlich mal die Technik des 3D-Drucks sich zu Gemüte führen kann, ausprobieren kann, wo man einfach mal ausprobieren kann, was sind denn Strukturen, die stabiler sind, und womit man auch Material sparen kann. Wenn wir ein Stück weitergehen, haben wir einen Vinylplotter, wo man tatsächlich Aufkleber ausschneiden kann, beziehungsweise auch einfach Folie zurechtschneiden kann in einem Design, was man vorher am Computer erstellt hat. Und dann kommen wir eigentlich in den Nerd-Bereich vom Maschinenraum. Tatsächlich haben wir hier relativ klassisch die Lötstation und eine Messecke, wo man, also hier, wenn du einen Schritt weiter gehst, haben wir Messgeräte, womit man Elektronik messen kann und Stromfluss, Durchfluss, Widerstände, einfach um auch mal zu reparieren. Also da sind wir dann im Bereich Reparaturcafé. Aber am Ende des Tages sind es natürlich auch Grundlagen, die man so ein bisschen schult. Wie funktioniert ein Computer? Wie funktioniert oder wie kann eine Maschine Sensoren auslesen etc.?
Wen sprecht ihr an? Wer werkelt da herinnen und lernt das Ganze kennen?
Unsere Zielgruppe ist extrem divers. Wir haben tatsächlich mit dem Kids Open Lab eine Initiative, die sich um Kinder kümmert, die sehr, sehr frühzeitig beginnt, sich dem Thema Digitalisierung zu nähern. Und das auch teilweise mit Informatik ohne Stecker. Ja, also tatsächlich einfach, wo es um strukturierte Denken geht, wo es darum geht, zu verstehen, wie sind Zusammenhänge und wie zerlege ich einen alltäglichen Prozess in kleinste einzelne Schritte, sodass man im Grunde genommen verstehen kann, wie oder später verstehen kann, wie funktioniert Programmieren. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir tatsächlich, also ich glaube, das älteste Mitglied ist in den späten 60ern, Leute, die in ihrem Leben schon relativ viel gesehen haben, die aber sagen, hey, ich muss mich auf das Thema Digitalisierung einfach ganz anders vorbereiten und ich muss mich mit Themen auseinandersetzen wie 3D-Druck oder wie Laser-Cutting, eine Maschine, die wir ja auch stehen haben, wo man einfach ganz andere Art von Arbeit erledigen lassen kann tatsächlich, wo man gar nicht mehr selber was tun muss, beziehungsweise auch, wo man überlegen muss, ist mein Geschäftsmodell, was ich heute noch vor Ort habe, zukunftsfähig, wenn ich halt eben Im Bereich Beschläge können wir eine ganze Menge auf dem 3D-Drucker machen, wo wir halt einfach sehen, ja, die Frage ist, muss ich wirklich Beschläge oder Kleinstmaterialien zukünftig um die ganze Welt shippen? Oder habe ich nicht die Möglichkeit, die zum Beispiel in einem Möbelhaus vor Ort selber zu drucken und dann zu kaufen?
Wie offen sind denn Eltern, wenn es um digitale Entwicklung bei ihren Kindern geht?
Ich glaube, dass Eltern sehr, sehr gut verstanden haben, dass es darum geht, insbesondere in der schulischen Ausbildung und auch in der Lehre, sich zukunftsorientiert aufzustellen. Jetzt kennen wir das alle, in Schulen hinkt man ganz gerne so ein bisschen hinterher im Trend, aber, und das ist das Bild, was ich immer zeige, im Englischunterricht wissen wir auch, dass es notwendig ist, so früh wie möglich zu beginnen. Und am Ende des Tages würde ich das für die Digitalisierung genauso sehen. Es ist wichtig, dass man das Verständnis für Digitalisierung so früh wie möglich weckt, um dann auch eben so ein bisschen in die frühkindliche Förderung einzusteigen. Ja. Wir haben in Vorarlberg Musikschulen, wir haben Sportschulen, wir haben die Jugendfeuerwehr und da wären wir ganz gerne so die vierte Kraft im Land, um eben diese MINT-Thematik aufzugreifen, um einfach naturwissenschaftlich orientierten Kindern beziehungsweise technisch orientierten Kindern einfach einen Hafen zu bieten. Denn da glauben wir, dass insbesondere im Freizeitbereich noch ein bisschen fehlt.
Was habt ihr in der nächsten Zeit geplant? Was kann man bei euch erleben?
Wir hoffen, dass wir so schnell wie möglich wieder starten können. Wir haben dienstags und mittwochs das Maker Lab offen, zurzeit noch mit einer Einzelbuchung, sodass wir halt die Corona-Maßnahmen, dass wir denen auch Rechnung tragen können. Aber prinzipiell ist es so, dass bei uns eine Open-Door-Policy herrscht. Das heißt, man kann immer vorbeikommen, kann immer mit uns reden, kann immer mitmachen und kann auch Sachen ausprobieren. Dafür sind wir da, das ist das Vereinsziel. Und ich kann nur jedem empfehlen, einfach mal vorbeizuschauen, sich das hier anzuschauen. Und ich glaube, wir sind in der Lage, diesen Funken, den ich eben schon mal angesprochen habe, auch relativ schnell zu zünden.
Mein ganz persönlicher Ansichtenblog am Schluss der Sendung. Liebe Leonie Dreher, lieber Marco Schmitz, ihr beide habt uns heute in eure Enterprise mitgenommen, in die unendlichen Weiten der digitalen Welt. Es zeigt sich ganz deutlich, dass es schon Sinn macht, sich mit all den Dingen, mit denen wir uns umgeben, genauer auseinanderzusetzen. Denn schließlich wollen wir die Welle reiten und nicht umgekehrt. Man hat nur Angst vor dem, was man nicht kennt. Also kann der Weg nur im Kennenlernen, im Ausprobieren, im Erforschen und Entdecken liegen. Ja, genauso wie Captain Kirk und seine Besatzung, die aufgebrochen sind, um neue Galaxien zu entdecken. Ein Abenteuer? Ja, durchaus. Die Gefährlichkeit kann man durch Wissen minimieren. In diesem Sinn beame ich mich jetzt aus dem Studio, bedanke mich für Ihre Zeit und Ihre Gesellschaft und wünsche alles Liebe, Uli von Delft.